Wirtschaft unterrichten. Der Tübinger Podcast zur Wirtschaftsdidaktik für angehende Lehrpersonen und Lehrerinnen und Lehrer in der Praxis. Was sind relevante Themen der Wirtschaftsdidaktik? Und wie unterrichte ich das Fach Wirtschaft abwechslungsreich? Wir sprechen mit Expertinnen und Experten der ökonomischen Bildung über spannende und aktuelle Fragen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zum Thema finanzielle Bildung. Mein Name ist Katharina Schild und ich bin euer Podcast-Host. Bei mir ist heute Tim Kaiser als Experte für das Thema finanzielle Bildung. Herr Kaiser, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Bildungsökonomik und Wirtschaftsdidaktik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. In Ihrer Arbeit legen Sie einen besonderen Fokus auf die finanzielle Bildung. Wir freuen uns deshalb wirklich sehr, dass Sie heute zu diesem Thema bei uns sind und wir Sie dazu interviewen dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Podcast.
Um zu beginnen, die ökonomische Bildung beinhaltet ja verschiedene Bereiche. Wie würden Sie da die finanzielle Bildung von den anderen Bereichen abgrenzen?
Also zunächst würde ich, glaube ich, sagen, dass die finanzielle Bildung eine echte Teilmenge ist der ökonomischen Bildung, also eigentlich ein Teilbereich. Und auch da gibt es ja unterschiedliche Arten, wie man das Ganze konzeptualisieren kann. Aber in der Regel ist mit finanzieller Bildung meistens der Teilbereich der ökonomischen Bildung gemeint, der sozusagen das Vermögen mündiger Konsumentinnen und Konsumenten reflektierte Finanzentscheidungen zu treffen beschreibt. Meistens geht es hier um den Bereich der persönlichen Finanzen, also des persönlichen Finanzmanagements. Das heißt, wir reden hier eigentlich eher über eine individuelle Perspektive. Es geht um individuelle Rationalität. Mit einem weiteren Begriff könnte man natürlich auch andere Dinge, die Finanzen betreffen, also zum Beispiel die Geldpolitik, die dann schon eher auf der Makroebene ist, wäre vielleicht auch noch ein Teil finanzieller Bildung. Üblicherweise in der Literatur ist es aber so, dass man meistens den Umgang mit den persönlichen Finanzen meint. Das heißt, dass die Perspektive des Individuums im Vordergrund steht und dass es eben um Haushaltsentscheidungen geht, finanzieller Natur, also Konsumentscheidungen, Bahn, Schuldung etc.
Sie haben gerade schon so erste Bereiche angesprochen. Was umfasst die finanzielle Bildung denn eigentlich konkret?
Also auch das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber wenn man sich die meisten Rahmenmodelle mal anschaut, Kompetenzmodelle jetzt zum Beispiel von der OECD oder das, was in PISA Financial Literacy gemessen wird, ist es so, dass es meistens so fünf bis sechs Inhaltsbereiche gibt. Das wäre zum einen mal so die individuelle Finanzplanung, also beispielsweise das Führen eines Haushaltsbuchs, also die Budgetierung, dass man sozusagen in der Lage ist, die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu haben, überhaupt seine Finanzen zu strukturieren. Ja, also im einfachsten Fall kann das ein Haushaltsbuch sein mit Einnahmen und Ausgaben. Zum Zweiten wäre es dann oft das Sparverhalten oder längerfristiges Investitionsverhalten, was hier adressiert wird. Also das heißt, die Kompetenzen, die notwendig sind, um zielgerecht sparen zu können, also vielleicht Zwecksparen für bestimmte größere Investitionen, um dann hier nicht auf Kreditmittel angewiesen zu sein oder größere Konsumgüter, beispielsweise das erste eigene Auto oder ähnliche Dinge, die erste eigene Wohnung. Und natürlich die bei dem Thema Sparen immer ganz wichtig, auch die Altersvorsorge und längerfristiges Investieren, vielleicht an Kapitalmärkten oder mit anderen Investitionsformen, je nach Kontext natürlich dann auch manchmal unterschiedlich gehandhabt, was da relevant ist. Eine längerfristige Perspektive mit Hinblick auf die Alterssicherung zu haben. Dann im dritten Bereich haben wir oft dann das Thema Kredite und den Umgang mit Schulden. Ja, also überhaupt erstmal zu verstehen, wie Kredite, wie Kreditprodukte funktionieren. Überall wichtig natürlich als Konzept Zins und Zinseszinseffekt, Zins und Tilgung und der Umgang mit Schulden. Also das heißt auch die Frage, wann sind Kredite vielleicht sinnvoll und notwendig, beispielsweise für Bildungsinvestitionen und das vielleicht auch in Abgrenzung zu Konsumkrediten, die vielleicht manchmal gefährlich sein können, manchmal auch sinnvoll sein können, aber manchmal eben auch mit der Gefahr einer zu hohen Schuldenlast und Überschuldung einhergehen. Im vierten Bereich, da geht es dann oft so um den Begriff des Risikos, also der Lebensrisiken, des Risikomanagements im Bereich der persönlichen Finanzen und Versicherung. Ja, also Welche Versicherungen braucht man eigentlich wirklich? Wie funktionieren eigentlich Versicherungen? Welche Risiken sind durchaus unbedingt empfehlenswert, mit der Versicherung abzusichern? Welche Versicherungen sind vielleicht weniger sinnvoll? Ja? Braucht man wirklich eine Versicherung für das Smartphone oder ist das ein Risiko, was man vielleicht tragen kann? Ja? Das sind dann einfach so die Themen, die in diesem Inhaltsbereich dann eine Rolle spielen. Und dann oft fünftens noch grundsätzlich so der Zahlungsverkehr, E-Payments und digitale Finanzen. Also zu verstehen, genau wie Zahlungen zustande kommen, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Finanztransaktionen durchzuführen, je nach Zweck, die vielleicht auch mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind. Hier häufig auch in diesem Inhaltsbereich der Versuch, Betrugsversuchen vorzubeugen, dass man da so eine gewisse Literalität hat. Wie kann man eigentlich unseriöse Angebote erkennen? Wie kann man Phishing-E-Mails vielleicht identifizieren? Auch der sichere Umgang einfach mit Online-Banking beispielsweise wird dann hier oft genannt. Und was manchmal auch als eigenes Inhaltsfeld noch gesehen wird, sind so die ganzen Verbraucherrechte, die überall eine Rolle spielen. Und die Frage der Regulierung von Produkten und Institutionen. Meistens würde man das aber sozusagen innerhalb dieser Inhaltsbereiche thematisieren. Aber ich habe auch schon Konzeptionen gesehen, wo das nochmal so eine eigene Säule ist.
Das ist ja ein sehr großes Spektrum, was die finanzielle Bildung da umfasst. Welche Bedeutung hat die finanzielle Bildung dann eigentlich in der Fachwissenschaft?
Also Sie fragen jetzt nach der Fachwissenschaft. Da ist es ganz interessant, dass das Feld sozusagen in der fachwissenschaftlichen Forschung, also in den Wirtschaftswissenschaften, tatsächlich zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Eben auch, weil die finanzielle Bildung ja doch Fertigkeiten umfasst, die halt für eine ganze Reihe von Haushaltsentscheidungen relevant sind. Und die Ökonomik interessiert sich jetzt eben auch zunehmend stärker für heterogene Agenten sozusagen, heterogene Konsumenten, heterogene Haushalte. Und insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise, also 2007, 2008 und der grundsätzlich wachsenden Komplexität von Finanzmärkten, Stichwort jetzt auch zum Beispiel Kryptowährung, niedrigere Barrieren für die Investitionstätigkeiten von Privathaushalten, hat sozusagen die Fachwissenschaft auch einen stärkeren Blick jetzt darauf bekommen, dass die Konsumenten eben nicht alle gleich sind, sondern vielleicht auch da Unterschiede bestehen in der Entscheidungskompetenz. Und mittlerweile existieren tatsächlich Tausende, muss man sagen, Studien in referierten Fachzeitschriften. Zum einen zur Frage nach den Effekten von finanzieller Kompetenz auf das Verhalten, also die Frage, ob denn Leute, die mehr Kompetenzen in diesem Bereich aufweisen, sich auch tatsächlich anders verhalten, zum Beispiel im Hinblick auf die Altersvorsorge. Oder aber, und das ist auch gerade mein Bereich, zur Frage der Effektivität von Bildungsinterventionen, Bildungsprogrammen in Schulen. Ja, also ob denn sozusagen schulische Bildung dazu beitragen kann, dass Personen bessere Entscheidungen treffen können im Bereich ihrer persönlichen Finanzen.
Wenn wir jetzt den Blick auf die Schülerinnen und Schüler werfen, warum würden Sie sagen, ist die finanzielle Bildung hier besonders relevant?
Da gibt es eine ganze Reihe von Literatur, die auch versucht, solche Begründungsmuster für mehr finanzielle Bildung in Schulen zu formulieren. Ich selber würde es meistens auf die folgenden Punkte runterbrechen. Also oft ist es so, dass eben finanzielle Entscheidungen heute eben oft noch folgenreicher sind als noch vor einigen Jahrzehnten und auch besondere Kompetenzanforderungen an junge Menschen stellen. Was meine ich damit? Also zum Beispiel ist es ja so, dass die Verantwortung für die Alterssicherung in sehr vielen westlichen Gesellschaften zumindest zu einem Teil, manchmal auch zu einem großen Teil, auf das Individuum verlagert wurde. Ja? Also das heißt, die Rentensysteme, gerade vor dem Hintergrund vom demografischen Wandel, inkludieren zunehmend so eine dritte Säule, wo privat vorgesorgt werden soll. Und in manchen Systemen ist es wohl auch so, dass die das länger mittel- und langfristig substituieren soll. Das heißt, man hat dann doch eine recht hohe Verantwortung für seinen eigenen Lebensstandard im Alter. Denn heute ist es natürlich so, dass man aus einer Vielzahl von Produkten wählen kann und muss, um selber was für die Altersvorsorge zu tun. In Deutschland haben wir auch noch das Problem, dass wir hier so ganz besondere Produkte subventioniert haben, die vielleicht aber jetzt gar nicht mehr die sind, die am meisten Sinn machen für die Altersvorsorge. Das heißt, jungen Menschen mutet man da sehr viel zu, sich selbst zu informieren und selber die Kompetenzen aufzubauen. Stichwort Altersvorsorge, einfach mittels ETF etc. Also das wäre sozusagen ein großes Feld, würde ich sagen. Also diese Individualisierung der Altersvorsorge. Zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass es gab eine große Welle an Deregulierung bestimmter Bereiche und auch recht komplexer Finanzprodukte. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich so diese neueren Apps anschaut, die Neobroker, hat da doch ein recht großes Angebot an auch zum Teil sehr komplexen Finanzprodukten, im Bereich zum Beispiel der Derivate etc., wo es einfach früher einfach regulatorisch schon unmöglich war, da mit kleinem Geld einfach sozusagen in der Jackentasche solche Investitionen zu tätigen, sodass ich auch da sagen würde, wir haben Bereiche stark dereguliert, mit sehr vielen Vorteilen sicherlich auch für Konsumenten, aber eben die Möglichkeit, zum Teil auch recht gravierende Fehler zu machen, die sind damit eben auch gestiegen, sodass ich auch deswegen denke, finanzielle Bildung ist definitiv relevant für Schülerinnen und Schüler. Ja, und zuletzt die Digitalisierung von Finanzmärkten. Bei jungen Menschen sind auch Kryptowährungen immer beliebte Investitionsobjekte. Insgesamt vielleicht auch diese ganze Tendenz dazu, dass man durch diese digitalen Innovationen vielleicht bestimmte Güter oder Anlageobjekte handelbar machen kann, die vielleicht vorher noch nicht handelbar waren. Also da wird ja auch noch sehr viel passieren in der Zukunft durch die Blockchain etc. Dass ich auch da denke, liegt eigentlich auf der Hand, dass ein gewisses Mindestmaß an Finanzkompetenz vorhanden sein sollte, um sich hier mündig und kompetent bewegen zu können. Ja, also es ist einfach ein Bereich, der alle betrifft und dem man eigentlich auch so nicht entkommen kann. Also finanzielle Bildung ist jetzt eigentlich kein Spezialwissen mehr für Leute, die was mit dem Finanzsektor zu tun haben, sondern ist eigentlich heute für alle Personen wichtig.
Das zeigt auf jeden Fall sehr einleuchtend, warum die finanzielle Bildung eigentlich so relevant ist für die Schülerinnen und Schüler. Können Sie denn ein praktisches Beispiel geben, wie Lehrkräfte jetzt die finanzielle Bildung dann auch im Unterricht nutzen können?
Häufig ist es ja bei finanziellen Entscheidungen so, dass es um intertemporale Entscheidungen geht, also um die Entscheidung, ob man heute etwas konsumiert beispielsweise oder ob man das lieber auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt. Ja? Also das ist im Prinzip ja der Kern von Sparentscheidungen. Und invertiert sozusagen, umgekehrt ist eben auch der Kern von der Entscheidung, die Verschuldung betreffen. Ja, da zieht man im Prinzip ja etwas vor und muss dann halt später sozusagen etwas mehr dafür bezahlen. Deswegen finde ich, ist eigentlich immer ein sehr gutes Tool im Unterricht und ein gutes Umsetzungsbeispiel sind eigentlich Classroom-Experimente zu solchen intertemporalen Entscheidungen. Da kann man wesentliche Konzepte eigentlich im Rahmen des forschenden Lernens erfahrbar machen. Was meine ich damit? Also beispielsweise gibt es sehr einfache Experimente. Jeder kennt ja auch so dieses Marshmallow-Experiment, was jetzt eine ganz besondere Form von Zeitinkonsistenz betrachtet. Aber es gibt eben auch andere Classroom-Experimente, die so intertemporaler Natur sind, wo man zum Beispiel den Konsum von Keksen auf bestimmte Zeitpunkte verteilen kann und hier solche Entscheidungsblätter einfach mitbringen kann. Das kann man digital machen, das kann man auch ausgedruckt machen. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Art, hier im Sinne des forschenden Lernens vorzugehen. Also man könnte dann zum Beispiel Entscheidungen mit echten Konsequenzen, also zum Beispiel den Kekskonsum über die Zeit, durchführen lassen im Unterricht und so dann eben ja die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, selber so wesentliche Konzepte zu entdecken. Ja, also zum Beispiel, wie ist die Verzinsung jetzt hier zwischen den Zeitpunkten? Das Konzept der Opportunitätskosten ist da ja dann auch relevant. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich zeitkonsistent jetzt hier gehandelt habe? Was bedeutet das, wenn ich da zeitinkonsistent bin? Warum bin ich vielleicht manchmal zeitinkonsistent? Da sind wir dann so bei diesem Thema Selbstkontrolle etc. Also ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die braucht sehr wenig Lernvoraussetzungen, eigentlich direkt beim Kern der finanziellen Bildung angekommen. Das heißt, das ist was ich eigentlich immer als praktisches Unterrichtsbeispiel sehr empfehlen könnte. Gibt es schon sehr viele auch ausgearbeitete Unterrichtseinheiten, die alle im Kern so vorgehen. Das wäre aus meiner Sicht gerade auch für einen Einstieg vielleicht in so eine Unterrichtsreihe ein sehr gutes Vorgehen, um bestimmte Konzepte ja im Rahmen des forschenden Lernens halt erfahrbar zu machen.
Welche Tipps und Hinweise würden Sie denn angehenden oder auch praktizierenden Lehrkräften für die Bearbeitung des Themas im Unterricht gerne noch geben?
Neben dem Hinweis, hier eine gewisse Offenheit mitzubringen, Classroom-Experimente einzusetzen, die manchmal auch sehr viel Zeit brauchen, würde ich, glaube ich, grundsätzlich dafür plädieren, dass man der finanziellen Bildung im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts, der ja auch sehr unterschiedlich ausgestaltet ist und in den Lehrplänen sehr unterschiedlich berücksichtigt ist, dass hier genügend Zeit eingeplant wird. Dass man genug Zeit hat, um Konzepte wirklich vertieft behandeln zu können, dass man auch genug Raum bieten kann für den Austausch eigener Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern. Das haben wir nämlich in unseren eigenen Forschungen im Bereich der Erwachsenenbildung auch gemerkt, dass das auch sehr wichtig ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass man einfach mal einen Rahmen kreiert, wo man über Geld sprechen kann, was ja sonst in der Gesellschaft sehr tabuisiert ist eher. Das heißt, es muss genug Zeit geben, genug Raum für den Austausch der eigenen Erfahrung und es muss eben natürlich auch viel Raum für praktische Übungen und Aufgaben geben. Das ist so ein Bereich, wo man so mit problemorientierten Lernen oder eben mit diesen Classroom-Experimenten, die dann forschungsorientiert sind, wo man, glaube ich, sehr viel erreichen kann. Dafür braucht man aber einfach Zeit und Raum. Auch wichtig noch zu sagen ist, dass wir auch in diesem Bereich durchaus sehr heterogene Lernvoraussetzungen haben. Das heißt, hier sollte man auch sensibel sein für sozioökonomische Unterschiede im Klassenzimmer, von denen wir schon wissen, dass sie auch sehr prädiktiv sind für die Finanzkompetenz. Ja? Also einfach gesagt, Kinder aus eher sozioökonomisch besser gestellten Haushalten bringen in der Regel auch schon eine höhere Finanzkompetenz mit und haben natürlich auch ganz andere Erfahrungen vielleicht schon gemacht als Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, wo vielleicht so langfristige Finanzentscheidungen etc. allein schon aufgrund der Lebensrealität nie ein Thema sind, weil man sozusagen von Lohntüte zur nächsten Lohntüte lebt. Das heißt, hier muss man definitiv sensibel sein für diese Unterschiede. Und vielleicht noch als letzter Punkt, also es gibt auch recht belastbare Evidenz dafür, dass es doch Geschlechterdifferenzen auch gibt in der finanziellen Bildung. Also dass Mädchen in der Regel da eher, zumindest was sozusagen die kognitiven Kompetenzen angeht, dass sie da in den Tests etwas schlechter abschneiden, sodass man da natürlich sich auch die Frage stellen muss, wie kann man da differenziert vorgehen. Und wenn man das ernst nimmt, sieht man auch da mal wieder, da braucht man einfach Zeit dafür.
Viele wichtige Hinweise, die, glaube ich, nochmal sehr deutlich zeigen, wie wichtig es ist, der finanziellen Bildung wirklich die nötige Zeit und den Raum einzuräumen, wie Sie gerade auch sagten. Abschließend würde ich Sie gern bitten, auch den folgenden Satz zu ergänzen. Finanzielle Bildung ist
aus meiner Sicht für junge Menschen essentiell und dabei gleichzeitig, und das ist die gute Nachricht, eben auch einer der Bereiche, finde ich, mit der belastbarsten Evidenz für wirksame Interventionen und für guten Unterricht. Das heißt, es ist ein sehr bedeutsames Thema und sicherlich auch sehr herausfordernd für den Unterricht. Aber wir wissen eben eigentlich auch schon recht viel darüber, was gut funktioniert und worauf man achten muss, sodass ich eigentlich alle ermutigen möchte, möglichst guten Unterricht zu machen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für die spannenden Einblicke heute in die finanzielle Bildung.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wirtschaft unterrichten, der Tübinger Podcast zur Wirtschaftsdidaktik. Das Impressum. Die Moderation dieser Folge übernahm Katharina Schild. Redaktion und Postproduktion erfolgten ebenfalls durch Katharina Schild. Diese Folge entstand im Rahmen des Projektes Offene Wirtschaftsdidaktik des Lehrstuhls für ökonomische Bildung und Wirtschaftsdidaktik der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, finanziert durch die Joachim-Herz-Stiftung. Weitere Unterstützungsangebote stellen wir euch auf unserer Projekt-Homepage Wirtschaft unterrichten zur Verfügung. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.